Imperium. Der Wind weht pfeifend in den Gassen des verfallenen Dorfes, durch das ich, die Kartenmappe unter dem Arm, mit schnellen Schritten streife. Der Himmel hängt grau und schwer über den kahlen Bäumen in der Ferne. Dort stand einmal ein prächtiger grüner Wald. Es wird immer kälter, immer eisiger. Ich klappe den Kragen meines Mantels hoch und stecke meine Hände in die Taschen. Als schließlich die ersten weißen Flocken aus den Wolken fallen, kann ich ein Seufzen nicht unterdrücken. Denn es ist Juli hier auf der Nordhalbkugel. Der Ort wird mir unheimlicher, je länger ich mich hier aufhalte. Ich habe den Auftrag erhalten, sicherzugehen, dass keine Menschen mehr auf dem Gebiet siedeln, damit der Herrscher das Dorf niederreißen kann. Er hat erfahren, dass diese Gegend früher einmal sehr reich an Bodenschätzen gewesen ist. Ich reise durch das Land, um zu beurteilen, ob es sich lohnt, Bohrungen vorzunehmen. Manchmal habe ich mit dem Gedanken gespielt, ihn anzulügen. Ich unterstütze es nicht gerne, dass er die Vergangenheit radikal ausradiert und alle Erinnerungen an die gute Zeit zerstört. Ich beschleunige meine Schritte und kehre zum Feldweg zurück, auf dem ich geparkt habe. Ich bin einer der letzten 1000 Menschen auf der Welt, der ein Automobil besitzt. Langsam legt sich eine Puderdecke auf die braunen Wiesen und die Dämmerung setzt ein. Und dann durchreißt ein Laut die Stille. Ich fahre zusammen. Diesen Laut habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehört. Ich drehe mich um, spähe in alle Richtungen. Am Fuße eines toten Baumes liegt ein kleines Deckenbündel. Langsam gehe ich darauf zu. Das Wimmern wird lauter. Ich lege die Mappe auf dem Waldboden ab und schiebe vorsichtig die Decke zur Seite. Augenblicklich springe ich auf und weiche einen Schritt zurück, als würde mich das winzige Baby, das mich aus seinen großen, glänzenden Knopfaugen ansieht, mit einer todbringenden Krankheit anstecken. Ein Baby, vollkommen allein. Mein Gott, flüstere ich in den Wind und drehe mich einmal um meine eigene Achse. Ich habe Angst. Das hier könnte mich mein Leben kosten. Bereits vor Jahren hat der Herrscher das Gesetz eingeführt, dass jede Frau mit Beginn ihrer Periode eine Sterilisation vornehmen lassen muss. Nur noch ausgewählte Frauen mit hohem Intelligenzquotienten oder anderen besonderen Fähigkeiten dürfen unter strenger Kontrolle Kinder bekommen. Auch dieser Erlass war ein Akt reiner Grausamkeit. Ich habe mir in der Zeit vor dem neuen Regime immer eine Familie gewünscht. Habe mir gewünscht zu sehen, wie meine Kinder aufwachsen, wie sie lachen und glücklich sind. Als ich den Posten einer Kartografin bekam, stellte man fest, dass ich keine besonderen Fähigkeiten aufweise. Also musste auch ich mich ebenfalls einer Sterilisation unterziehen. Und bis jetzt, bis zu diesem Moment, in dem ich das Baby gefunden habe, habe ich gedacht, dass ich damit leben könnte. Dass ich über die Zerstörung all meiner Wünsche, Träume und Hoffnungen hinwegkommen könnte. Zu jener eiskalten, berechnenden Kreatur werden könnte, die der Herrscher an seiner Seite brauchte. Doch dieser Säugling hat die Mauern, die ich in vielen Jahren um mein Herz errichtet habe, jäh niedergerissen. Ich knie mich hin und nehme das Kind behutsam in den Arm. Ich spüre seine Wärme, seinen Atem. Gehetzt laufe ich durch den Schnee zu meinem Wagen. Meine Entscheidung wird mich vielleicht meinen Kopf kosten. Ich habe das Gefühl, dass er mich beobachtet. Ich habe das Gefühl, dass in meiner Nähe seine Lakaien lauern. Sie warten nur auf den geeigneten Moment, um mir Handschellen anzulegen und mich in den Kerker zu werfen. Dann werde ich des Hochverrats bezichtigt und hingerichtet. Schnell steige ich in den Wagen, lege das Bündel vorsichtig auf den Beifahrersitz und schließe die Tür. Ohne mich oder das Baby anzuschnallen, rase ich davon. Versuche zu begreifen, was ich gerade getan habe. Ich habe mein Leben zerstört, um ein fremdes Kind zu retten. Ich stehe im Fadenkreuz der Loyalisten. Ich biege auf die letzte befestigte Straße Deutschlands ein und fahre an den kahlen Bäumen vorbei. Das Kind ist eingeschlafen. Gott, murmle ich, wenn es sich noch irgendwo gibt, hilf mir! Ich schlage auf das Lenkrad und will aufschreien, unterdrücke den Schrei, um das Baby nicht zu wecken. Und dann ist mein Blick für eine halbe Stunde starr auf die Straße gerichtet, folgt dem Verlauf der Linien auf dem Asphalt. Ich lege eine Decke über das Gesicht des Kindes und atme noch einmal tief durch, als ich die Grenzen des Kapitols erreiche. Das Kapitol, die Stadt, in der der Herrscher seinen Wohnsitz errichtet hat. Und jeder Mensch, der die Stadtmauern verlassen oder betreten will, muss sich zuerst ausweisen. Innerlich betend, dass das Baby keine Geräusche von sich gibt, lasse ich die Scheibe herunter und reiche der Wache meinen Identifikationschip. Ich habe mich damals dagegen wehren können, dass er mir in die Hand eingesetzt wird. Mit einem kurzen Nicken signalisiert man mir, ich dürfe weiterfahren. Ich atme auf, passiere die Schranken und schlage den Weg nach Hause ein. In meiner Wohnung versorge ich das Baby, ziehe ihm einige meiner Kinderkleider an. Sie sind ihm zu groß. Doch zumindest hat es nun etwas zum Anziehen. Ich bringe es ins Bett und gehe hinüber ins Wohnzimmer, um dem Herrscher Meldung zu machen. Mit Blick auf die riesige Glasfront des Raumes bleibe ich stehen, wähle die mir so verhasste Nummer und warte. Als plötzlich das Gesicht des Herrschers auf den Scheiben erscheint, senke ich mein Haupt, lege die Hand auf das Herz, halte sie neben meine Wange und schaue auf. Das ist der Kapitolsgruß. »Seid gegrüßt«, sage ich mit fester Stimme und bemühe mich erneut um meine teilnahmslose Miene. »Ich habe Meldung über Ort 06-22-2035 zu machen.« Wieder senke ich den Kopf ein wenig, erwarte die Weisung des Herrschers. »Sprich«, sagt er in tiefem Bass, und ich hebe den Kopf, sehe ihn an, habe Angst, dass meine Fassade bröckelt. Dennoch klingt meine Stimme kalt. »Keine Anzeichen menschlicher Zivilisation. Ihr könnt ihn bedenkenlos nutzen, Herr.« Ich hefte den Blick auf den Boden und atme auf. Ich weiß, dass das Gespräch jeden Moment zu Ende sein wird. Es herrscht kurze Stille, während der Herr sich meine Protokolle und Bilder ansieht. Alles geht gut. Bis zu jenem Augenblick, in dem ich ein leises Weinen höre, einen leisen Schrei. Sofort sehe ich auf, denke fieberhaft darüber nach, was ich tun kann, um den Verdacht von mir zu lenken und den Herrscher zu täuschen. Ich sehe ihn direkt an und stehe aufrecht. Ich gleiche einem der Soldaten, die auf den Straßen marschieren. »Was ist dieses grässliche Geräusch, Katharina?« sagt er zornig, und ich sehe, dass sein Gesicht vor Wut rot anläuft. »Ich weiß es nicht, Herr. Aber du hörst es auch, nicht wahr? Du hörst diesen eindeutigen Gesetzesverstoß.« »Ja, Herr.« »Nun, Katharina, dir ist bewusst, was deine Aufgabe ist.« »Ja, Herr«, sage ich. »Suchmeldung an die Patrouille, gefunden Verstoß in KH5 abgeben.« KH5. Das ist der Code für ein Krankenhaus in diesem Distrikt des Kapitols, in dem weniger Menschen behandelt, als Gesetzesbrecher zu Versuchszwecken eingesetzt werden. Welche Ziele diese Forscher verfolgen, wissen nur wenige Seelen. Ich verabschiede mich mit dem Kapitolsgruß und bin erleichtert, dass er offenbar keinen Verdacht geschöpft hat. Und wenn doch, dann kann ich schon einmal anfangen, bis zu meiner Verhaftung die Tage in der Freiheit mit Strichen an der Wand zu markieren. Sein Bild erlischt und ich stürze ins Schlafzimmer. Ich nehme das Kind in den Arm und versuche es zu beruhigen. Der Kleine lächelt mich an. Ich lächle zurück. Behutsam lege ich ihn auf das Bett und verlasse hastig meine Wohnung. Ich eile die Treppen hinunter, stoße die Tür auf, stürze auf die Straße, die immer mehr unter der Schneedecke verschwindet. Die frische, kühle Luft beruhigt mich und langsam komme ich wieder zu Atem. Ich muss mir schleunigst etwas einfallen lassen. Doch zunächst bin ich gezwungen, der Patrouille Bescheid zu geben, um mich nicht verdächtig zu machen. Jede Sicherheitsgarde hat seinen eigenen Distrikt. Dies ist Distrikt 17. Es gibt 8 Patrouillen zu je 2 Mann. »Hey, 2-5!« rufe ich und gehe schnell auf den Mann zu, der an der Kreuzung stehen geblieben ist. Die Zahlen 2 und 5 stehen in großen Lettern auf seinem Rücken. Die 2 steht für den Soldaten, die 5 ist die Nummer der Patrouille im Distrikt. Als ich vor ihm stehe, fühle ich mich noch unbehaglicher. Er ist 2 Köpfe größer und mindestens doppelt so breit wie ich. »Es wird ein Verstoß in der Nähe vermutet. Das Objekt muss gefunden und in KH5 abgeliefert werden.« »Befehl vernommen und verstanden.« Er brüllt eine kurze Mitteilung über den Auftrag in sein Funkgerät und läuft dann in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Als er weg ist, atme ich auf. Dann höre ich den Gleichschritt von Soldaten. Schnell drehe ich mich um und verschwinde hinter dem nächsten Gebäude in einer schmalen Gasse. Obwohl Distrikt 17 eines der reicheren Viertel ist, stehen die Häuser dicht an dicht. Kostbares Land darf nicht vergeudet werden. Die Patrouille zieht an mir vorbei. Soll ich das Kind bei mir behalten? Es würde mein Leben zerstören. Soll ich es wieder zurückbringen? Es würde sterben. Soll ich es wirklich im KH abgeben? Es würde auch sterben. Ich will verdammt nochmal nicht so werden wie der Herrscher. Aber will ich wirklich alles aufgeben für das Leben eines anderen? Für einen alten, zerstörten Traum? Nein. Ich laufe los. Ich kehre in meine Wohnung zurück, stecke Lebensmittel und Decken in eine Tasche, nehme das Kind in den Arm, verlasse hastig das Haus. Ich steige ins Auto, starte den Motor, starre für einen Moment durch die Windschutzscheibe. Der Schnee fällt. Ich rase über die Schnellstraßen ans andere Ende des Kapitols, fahre am Wohnsitz des Herrschers vorbei. Ich verlasse die schützenden Mauern der Stadt und halte nach Süden, verdorrtes Land mit verkrüppelten Bäumen. Die Wälder sind verschwunden. Der Schnee fällt. Es schneit immer noch, als ich die Elendsviertel erreiche. Ich stelle den Wagen ab um nicht mehr Aufsehen als nötig zu erregen, denn schon jetzt starren mich die Menschen an. Die Gegend ist dunkler, grauer, älter als das Kapitol. Die Menschen leben unter dem Existenzminimum. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie über fließend Wasser verfügen. Ich nehme das Kind, steige aus, schlage die Wagentür zu. Die Leute auf den Straßen sind alarmiert. Sie drehen sich nach mir um, blicken mich voller Abscheu an. Ich drücke das Kind fest an mich, als sei es mein Talisman, und schreite langsam durch die Gasse. Dann bleibe ich stehen. Sie starren mich an. »Ich brauche eure Hilfe«, sage ich mit fester Stimme. »Sie werden mir nicht helfen. Sie hassen mich und die schrecklichen Dinge, die ich tue und unterstütze. Sie werden mir nicht helfen.« »Wieso sollten wir dir helfen?«, schreit eine Frau wütend. Sie tritt aus einer der Nebengassen. »Wer hilft uns denn?«, ruft ein Mann. »Wer reißt alle alten Siedlungen nieder? Wer lässt uns alle fast verhungern? Wer macht sich nichts aus unserem Leid? Wer lebt hier im Überfluss?« »So hört mir doch zu«, sage ich. Sie kommen näher und bilden einen Kreis um mich. »Ich habe das Gesetz gebrochen. Ja, ich habe dieses Kind aus dem Nordland gerettet.« Ich schreie. Ich schreie so laut, dass ich denke, man hört mich bis ins Kapitol. Und dann zeige ich den verblüfften Menschen das Kind. Sie schütteln den Kopf und gehen. Ich stehe alleine zwischen den verfallenen Häusern. Ich will schon aufgeben. Da sehe ich ein kleines Mädchen auf mich zukommen. Ihre Wangen sind von der Kälte gerötet. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass sie in ihrer dünnen Jacke nicht friert. Ich gehe in die Knie und bin mit dem Mädchen auf Augenhöhe, als sie schließlich stehen bleibt. Langsam ziehe ich eine der Decken hervor und lege sie ihr um die Schultern. Sie wendet den Blick nicht von mir ab. Sie hat strahlend blaue Augen. »Wie heißt du?«, frage ich sanft. »Elise«, sagt sie lächelnd. Dann dreht sie sich um und rennt davon, in die Richtung, aus der sie gekommen ist. Nachdenklich sehe ich ihr hinterher. Ich erinnere mich an meine Eltern. Elise hat offenbar ihre Mutter geholt. Sie bleibt in einiger Entfernung stehen und winkt mich heran. Ich folge ihr. Ich weiß nicht, was mich erwartet, doch ich spüre, dass ich ihr vertrauen kann. Wenige Augenblicke später stehe ich in einem spärlich beheizten Wohnzimmer. »Erzähl«, verlangt die Frau von mir. »Erzähl mir, was vorgefallen ist.« Für einen Moment bin ich unfähig zu sprechen. Ich bin nur überrascht, dass sie mir zuhören will. Dann erzähle ich die ganze Geschichte. »Und nun brauche ich eure Hilfe«, sage ich. »Könnt ihr das Kind bei euch behalten? Bei mir kann es nicht bleiben.« Die Frau mustert mich, dann nickt sie langsam. Ich gebe das Kind und die Tasche mit den Lebensmitteln. Elise wirft sogleich einen neugierigen Blick hinein, sieht mich an und lacht. »Danke!« Ich lächle ihr zu, dann wende ich mich zum Gehen. »Was hast du vor?«, sagt die Frau. »Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Vielleicht finde ich eine Möglichkeit, wie ich euch helfen kann. Ich habe keine Idee, wie ich mein Versprechen wahrmachen kann. Ich habe keine Ahnung, was oder ob ich überhaupt etwas ausrichten kann.« Mein Blick fällt in die Ecke auf eine weiße Stumpenkerze. »Hast du was dagegen, wenn ich diese Kerze mit nach draußen nehme?« »Nein, wieso?« Ich greife nach der Kerze und drehe mich auf der Türschwelle zu ihr um. Ich sehe sie als Symbol der Hoffnung. Das war sie zumindest mal. In der Kirche, weißt du, bevor der Herrscher sie verboten hat. Ja, ich denke, ich weiß, was du meinst. Sie nimmt ein Teelicht aus einer Schublade, ergreift Elises Hand und folgt mir. Ich stelle die Kerzen neben die Haustür und entzünde sie, warte, bis auch das Teelicht hell flackert. Verstehst du jetzt? Frage ich und sehe in die Flammen. Das Symbol der Hoffnung. Ich muss gehen. Auf Wiedersehen, Elise. Tschüss, ruft das kleine Mädchen mir hinterher. Ich steige in den Wagen und fahre los, ohne noch einmal hinter mich zu blicken. Was soll ich nur tun? Was kann ich tun? Ich beiße fest auf meine Unterlippe, starre durch die Windschutzscheibe. Zu Hause weiß ich nicht, ob ich die Ruhe genießen oder fürchten soll. Soll ich froh sein, dass das Kind und ich in Sicherheit sind? Oder soll ich Angst haben, dass jemand etwas herausfindet? Mir ist bewusst, dass mich jeder, der von meinen geheimen Absichten Wind bekommt, sofort denunziert. Mit hängenden Schultern rufe ich den Herrscher an und mache Meldung darüber, dass das Objekt noch nicht gefunden worden ist. Er scheint nichts zu bemerken. Als ich auflege, lasse ich mich rücklings auf das Sofa fallen und stiere auf die Zimmerdecke, als stünde dort die Lösung für all meine Probleme. Meine Gedanken kreisen um die Frau und Elise und das Baby, das ich bei ihnen gelassen habe. Ich denke an ihr Leid und ihr Leben, das ich mit meinen Taten nur noch mehr zerstört habe. Für einen Moment kommt Selbsthass in mir auf. Das Telefon klingelt und nach einigen Gesprächsminuten steht ein Treffen mit Jason fest. Jason, ein alter Freund von mir, der bei der Luftwaffe arbeitet, erwartet mich schon, als ich um die Ecke auf das Rollfeld biege. Ein Jet steht bereit. Na, kleine Untergrundkämpferin? Ich bin sofort alarmiert. Woher weiß er von meinen Absichten? Ich habe nie mit ihm darüber gesprochen. Wer hat ihn also eingeweiht? Ist schon okay, beruhigt er mich, als er meine Unruhe bemerkt. Niemand weiß etwas davon. Na los, steck ein! Er deutet auf die Tür des Flugzeugs und ich lasse mich nach kurzem Zögern langsam auf den Sitz des Co-Piloten sinken. Wo fliegen wir hin, frage ich, als er sich anschnallt und alle Anzeigen überprüft. Das ist ein Geheimnis. Ich werde in den Sitz gepresst. Die Startbahn rast unter mir vorbei. Die Gebäude werden immer kleiner. Es wird umso dunkler, je höher wir steigen. Die Motoren werden leiser und der Jet fliegt eine Kurve, dann eine Gerade, wieder eine Kurve. Jason schaut auf die Uhr. Es ist 8 Uhr. Und? Frage ich. Er muss nicht antworten. Plötzlich scheint die Erde unter uns zu glühen. Erst kleine Spots, dann werden sie immer größer, formen sich zu Kreisen, vermehren sich. Ich erkenne, dass es die Siedlungen der Elendsviertel sind, die da strahlen. Es sind die armen, glanzlosen Gebiete dieses Landes, die plötzlich leuchten, als hätte sie jemand mit Goldstaub bestreut. Als hätte ihnen endlich jemand ihre Sonne wiedergegeben. Immer mehr dieser goldenen Lichterflammen auf, streuen in den schwarzen Himmel, fordern die Dunkelheit, mit ihr zu kämpfen. Und mir kommen die Tränen, als ich begreife, was das für Lichter sind. Es sind die Lichter der Hoffnung. Meiner Hoffnung. Die Hoffnung, die ich gesät habe, keimt. Das ist Hoffnung, flüstere ich, den Blick den Lichtern zugewandt.